Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vologen Paul mit dem Vogel-Podcast und der Folge 54. Wir haben heute den 21. Oktober, den stürmischsten Tag bisher. Im Oktober sind orkanartige Böen draußen und der Wind peitscht über den Platz und wirbelt nicht nur die Gedanken, sondern auch Gräser und Bäume und schüttelt alles durch. Das Laub fliegt. Ich habe heute Morgen als erstes erstmal die Scheunentore gesichert. Und es ist ein schönes, herbstliches Gefühl. Und der letzte Podcast, die letzte Folge, habe ich gestern Abend mit Erschrecken festgestellt, habe ich am 9. September rausgeschickt. Und es war diese Geschichte von den Wölfen. Ich musste so lange her, dass ich gestern sogar nochmal die letzte Folge reinhören musste. Und ich dachte, oh Gott, bevor es jetzt wirklich die größte Pause ever wird, muss ich jetzt was nachlegen, und habe sehr viele Ideen im Kopf, und die mit der Jahreszeit zu tun haben und auch mit den Verhaltensweisen der Vögel, die wir da draußen beobachten können. Und ich werde versuchen, meine Gedanken so sortiert wie möglich in eine Ordnung zu bringen, um euch mitzunehmen auf die Reise, auf der ich mich gerade befinde. Und dann werden wahrscheinlich auch die Gründe dieses langen Zeitraums zwischen diesen beiden letzten, zwischen der letzten Folge und der jetzigen deutlicher. Einfach nicht nur sommerlich viel los, nicht nur herbstlich viel los, sondern auch innen und außen und zeitlich. Und zu den einzelnen Punkten möchte ich gerne in dieser Folge kommen. Aber bevor ich auf die einzelnen Stationen der letzten 6 Wochen zu sprechen komme, musste ich, nachdem ich gestern in diese Folge nochmal reingehört habe, die für mich ja sehr speziell und berührend und teilweise auch intim war, mit der Begegnung mit diesem vermeintlich großen alten Wolf, den ich als einen Rüde interpretiere, habe ich dann im Nachklang dann mein Naturtagebuch durchgeblättert der letzten Wochen und habe gedacht, oh Gott, diese ganzen Informationen, die kann ich euch nicht vorenthalten, weil die einfach noch zu dieser Geschichte dazugehören. Denn seit, ich muss mal gucken, kurz das Datum, seit dem 21., nee, bis 21.10., so, also seit dem 29.09., also seit Ende September, jetzt die Zeit im Oktober, die letzten 3 Wochen, war im Verhältnis zu den Bewegungen vorher fast gar nichts los um uns herum. Einerseits war ich auch nicht so viel und regelmäßig unterwegs wie in den Wochen davor, aber ich war ein paar Mal ganz gezielt und systematisch auf guten Substraten unterwegs, um zu schauen, ob diese Bewegungsmuster sich fortsetzen, die dort ihren Anfang genommen haben, wo wir diesen einen alten Wolf, wie gesagt, auf unserem Acker direkt am Platz hinten abgelaufen sind, mehrmals mit einer Gruppe. Dieses Muster setzt sich nicht mehr fort. Und das ist definitiv eine Dynamik erkennbar in den letzten 3 Wochen, die mir erstmal nichts weiter sagt, als dass sie noch da sind, dass sie in der Nähe sind, aber ihren Mittelpunkt, ihren Bewegungsradius, Mittelpunkt, Hauptaufhaltungsort gerade wieder verlagert haben, was eigentlich sehr typisch ist für Rudelbewegungen, weil man jagt nicht in einem Gebiet die ganze Zeit, sondern wechselt im eigenen Territorium immer wieder die in kleinere Jagdgebiete, um guten Erfolg zu haben. Wo die jetzt genau stecken, da hatte ich zu wenig Zeit, dem hinterher zu gehen, obwohl mich natürlich immer wieder die Lust packt, nur mit dieser Frage rauszugehen. Aber in dieser speziellen Jahreszeit, am Ende der Saison jetzt, ist einfach gerade zu viel los, um sich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Also, dann schauen wir doch mal kurz erstmal chronologisch zurück auf, wo wir aufgehört haben mit der Geschichte beim letzten Mal. Und es war dieses eine Wochenende mit unserer Gastgruppe von einer guten Freundin, der Miriam von der Wildnisschule Wildeshausen, wo wir jeden Tag frische Spuren und oft auch in unseren eigenen Fußabdrücken drin direkt am Platz hatten. Und das war so Anfang September. Ein Wochenende später, also Sonntag ist die eine Gruppe abgereist und am Donnerstag kam die nächste Gruppe, kam meine Spurenlesergruppe, meine Weiterbildung mit dem dritten Wochenende, wo wir auch das Thema Wolf als Hauptfokus haben, interessanterweise. Und ich konnte sehr schön anknüpfen an die Geschichte vom Vorwochenende. Und da muss man natürlich immer etwas aufpassen, weil die Gefahr, dass man die Erwartungen zu sehr schürt und dann so ein Leistungsdruck auch in mir als Mentor dann entsteht, jetzt ganz tolle Sachen unbedingt finden zu müssen. Das kann schnell nach hinten losgehen. Deswegen war ich sehr vorsichtig, was ich wie wo platziere, um nicht zu viel zu versprechen, weil es kann durchaus sein, dass man so ein Wochenende auch gar nichts findet. Und wir haben dann den ersten Tag wieder am Platz verbracht und verschiedene Themen uns angeschaut. Was hatten wir da? Ach, wir hatten Schalenwild, genau. Wir hatten Besuch noch von den Jägern, von meinem Freund Tim Teger, der Jäger. Der kam mit seiner Jagdschule und seinen Schülern zum Spurenlesen. Und wie passend an dem Tag haben wir Schalenwild gemacht. Also eine Gruppe von Tieren, die dem Jäger sehr ans Herz gewachsen sind. Der hat die ja fast zum Fressen gern. Und sollte auf jeden Fall die unterschiedlichsten Trittsiegel auseinanderhalten können, was nicht zum klassischen Ausbildungsstoff in der heutigen Jagdausbildung gehört. Man lernt zwar, wie die Begrifflichkeiten heißen als Fachbegriffe, aber was dahinter steckt, was die bedeuten und vor allem, wie es draußen im Real Life, im Erdboden aussieht, nachdem die Tiere rübergegangen sind, das Wissen, da ist wirklich teilweise nur noch erschreckend wenig Wissen vorhanden oder Rudimente. Und so haben wir einen schönen Tag gehabt mit den Jägern zusammen und viel auf Boden gestarrt und das Schalenwild angeschaut, das natürlich im engen Zusammenhang mit dem Wolf steht, das auch seine Beute ist, nicht nur die des menschlichen Jägers, um uns vorzubereiten auf unseren Samstag, den wir ähnlich gestaltet haben wie mit der Gruppe am Vorwochenende, nämlich so ein Expeditionstag. Einfach das praktische Wissen, das theoretische Wissen, das in Übung vertiefte Wissen der 2,5 vorangegangenen Wochenenden jetzt so richtig in die Praxis zu bringen und als Gruppe rauszugehen, um Geschichten aus der Landschaft zu lesen. Anknüpfend natürlich an die Frage, hey, was ist hier gerade aktuell los? Ist es wirklich ein großer Wolf? Sind es zwei zusammenreisende Tiere? Oder was ist mit diesen beiden gleich großen Tieren? Das waren ja alles Fragen, die uns intensiv beschäftigt haben zu dem Zeitpunkt. Und also, wie fange ich an? Wir hatten ein schönes Losgehen und die Krankheit bei Spurenlesern ist, dass sie sich dann vielleicht irgendwie ein Ziel stecken und sagen, wir wollen dahin gehen. Das sind nie weite Strecken, ja. Also der nächste Ort ist nach Hagelberg-Lübnitz, sind 3 Kilometer Luftlinie durch den Wald. Und in den seltensten Fällen schaffen wir es an einem Tag dahin und zurück, weil einfach die Spuren uns oft aufhalten, abhalten und uns an Pfützen, an Sandwegen, an Feldrändern binden, um erstmal die ganze Gruppe mit ins Boot zu holen und uns zu überlegen, wie können wir eventuell die Situation hier interpretieren oder welche neuen Tierarten begegnen wir hier gerade. Und so sind wir durch die Landschaft und haben immer wieder viel erzählt auch und gezeigt. Und es gab viele Fragen und dann steigen natürlich manche immer aus, die jetzt kein Interesse haben an einer bestimmten Frage. Und die Gruppe war so ein bisschen zerrissen. Es war klar, okay, wir brauchen jetzt eine Pause mit denen, wir müssen irgendwie jetzt den Gang ändern. Und haben an so einem Feldrand, konnten hinten Lübnitz fast schon sehen über den Acker, das waren dann noch so Luftlinien 1,5 Kilometer bis Lübnitz, haben wir eine Pause gemacht und unsere mitgebrachten Brote ausgepackt. Während Greg und ich natürlich da nicht still sitzen können, weil wir schauen wollen, was ist hier in der Umgebung, vielleicht liegt hier genau der Goldklumpen, auf den wir gewartet haben. Und wir scannen dann immer gerne in den Pausen so spiralförmig unseren Pausenplatz ab, um zu schauen, liegt hier irgendwas. Und wir waren zu dritt mit unserer Carina, die die Fortsetzung der Weiterbildung macht, die Tracking 2-Ausbildung, die integriert ist mit in den Teil 1. Und mit der sind wir los. Und komme an eine Stelle, die am Wochenende vorher noch grün bewachsen war, und anhand der Bodenstruktur, meine Vermutung war entweder am Vortag, maximal 2 Tage vorher, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das nicht älter als 24 Stunden her war, ganz frisch geeckt. Das heißt, wie mit so einem leichten Drahtkamm, nur die Oberfläche so angekratzt. Das war jetzt ein ganz anderer Boden als das Wochenende vorher, also sehr homogen, sehr gleichmäßig, und trotzdem war es sehr schwer, Trittziegel auf den ersten Blick oder auch vom Weiten schon zu erkennen, da die Oberfläche total ausgetrocknet war, wie so Pudersand. Und da haben wir eine Wolfsspur entdeckt, erstmal völlig offen gelassen, ob die jetzt frisch ist oder nicht frisch, noch nicht auf dieser geeckten Fläche kurz davor. Die führten dann immer näher an diese frische Stelle ran, und als sie dann dort auch drauf landeten, war klar, die müssen auch frisch sein. Obwohl deren äußerliches Erscheinen, das optische Erscheinen, ein ganz anderes Bild gegeben hätte, weil auf trockenem Boden eine weiche, behaarte Pfote kann sehr verwaschen aussehen, und das wird oft als alt interpretiert. Lange Rede, kurzer Sinn, da waren sie. Genau 150 Meter von so einem Pausenplatz entfernt, zum Thema passend. Unsere Absicht entsprechend, ja, wir wollten was rauskriegen über die Wölfe, da liegen die Spuren, lass uns da Zeit investieren, wir haben halbfertig ausgebildete Spurenleser an der Hand. Wir können verschiedenste Stationen hier aufmachen und uns mit unterschiedlichsten Fragen beschäftigen. Haben also die Gruppe geholt, hier und da eine interessante Stelle markiert und uns dann in kleinen Gruppen vertieft, um, während alle an ihren Stationen waren und anfingen, konzentriert zu arbeiten. Das war übrigens auch ein sehr schöner Unterschied zwischen den beiden Gruppen, der Jagdgruppe und meiner Spurenlesergruppe, wie vorsichtig und achtsam meine Spurenleser sind im zu schnellen Bewerten, bloß nicht zu schnell eine Aussage treffen, sondern sich immer wieder darauf zu konzentrieren, sich immer wieder zu erinnern, hinzuschauen, Fragen zu stellen, sich auszutauschen und ganz am Ende dann eine gemeinsame Idee oder klare Entscheidung als Gruppe zu fällen. Bei den Jägern, ah ja, hier ein Reh, alles klar, ja, wo ist die nächste Station? Warte mal, ja. Also himmelweiter Unterschied, es war ganz interessant zu sehen, so die Auswirkungen von dem, wie wir versuchen, eine Erstherangehensweise an die Kunst des Fährtenlesens zu lehren, wie sich das dann in der Praxis auswirkt und wie deutlich die Unterschiede manchmal sein können. Lange Rede, kurzer Sinn, wir treffen, während die anderen kleinen Gruppen konzentriert arbeiten, sehen wir plattgedrückte Stellen. 2 dicht nebeneinander, so einen halben Meter Abstand, eindeutig Liegeplätze. Dann ist es erstmal auf den ersten Blick schwer zu entziffern, wo kamen sie rein, wo sind sie raus, ja, weil dann überlagern sich Spuren, da wird dann auch viel hin und her getrappelt. Und dann war deutlich erkennbar, die sind von der Einliegestelle nochmal 30 Meter weitergezogen und haben sich wieder auf diesem frisch geeckten Acker, das war 200 Meter von der nächsten Waldkante entfernt, also eigentlich in der völligen offenen Fläche, was erstmal ungewöhnlich scheinen mag, sich zum zweiten Mal hingelegt. Und ich habe dann sehr genau geschaut, um Haare zu finden, weil wenn Liegeplätze lange benutzt werden, verlieren die natürlich automatisch Haare, erst recht, wenn sie sich kratzen oder säubern. Und in den Haaren, wie gesagt, ist die Genetik ja lange, lange nachweisbar gespeichert. Das ist immer eine gute Gelegenheit, Genetikproben zu nehmen, auf einfache Art und Weise. Und habe in den Einliegestellen, in dem zweitgewählten Liegeplatz, der auch größer und länger benutzt aussah, sehr, sehr viele Haare gefunden. Bin dann zurück zu dem, den wir zuerst gesehen haben, und habe nicht ein einziges da drin gefunden. Das war echt phänomenal. Wirklich nicht mal ein winziges Unterhaar. Und auch da wieder ein hervorragendes wahrnehmungsvisuelles Phänomen. Am Anfang schaust du auf so einen Liegeplatz und siehst kein einziges Haar. Und dann schaust du zum zweiten Mal und siehst das erste, eine lange Granne vielleicht mit weiß unten und oben der schwarzen Spitze. Und dann siehst du das zweite, dann siehst du die ersten Unterwolle, Haarbatzen, so richtig kleine Haarbüschel zusammengeklebt. Und so kommt dann eins zum anderen, nachher liegt der ganze Liegeplatz voller Haare und teilweise Büschel, wo man sich fragt, warum habe ich die auf den ersten Blick nicht sehen können? Ja, weil sich das Auge dran gewöhnen muss, weil es Zeit braucht und Geduld. Und die Haare eingesammelt und dann natürlich mit vielen der kleinen Gruppen nochmal diese Liegeplätze angeschaut, weil auch das wieder wirklich ein besonderer Moment ist. Man sieht sowas nicht jeden Tag. Und wir hatten Leute dabei, die zum ersten Mal überhaupt Wolfsspuren gesehen haben. Sogar Menschen, die hier schon seit 25 Jahren leben in der Region, noch nie vorher bewusst eine eindeutige Wolfsspur gesehen haben, geschweige denn einen Liegeplatz. Und das so zu sehen, sich umzuschauen in der Kulturlandschaft, zu sehen, da hinten ist die Straße, das ist Eidedorf, wir sind gerade hier innerhalb von einer Stunde lässig bummelnd hierher gelaufen, also umgeben von Zivilisation und vom Menschen beeinflusster Landschaft Liegeplätze zu finden. Das heißt Plätze, wo Tiere sich ausruhen, wo sie sich regenerieren, wo sie sich dann scheinbar auch wohl und sicher fühlen. Und das ist so ein besonderer Einblick auch in deren Leben oder in deren, ja, weil die dann einfach total entspannt sind. Sie ziehen nicht einfach irgendwo durch, ja, ah, hier ist ein Tier durchgelaufen von A nach B, aber wo kam es denn her, wo willst du denn hin? Nein, hier ist ein Platz, wo das Tier angekommen ist und es war nicht nur eins, sondern es waren zwei Tiere und das mussten wir dann immer wieder auch betonen und deutlich machen, weil die, ah ja, Liegestelle, ja, wo ist die nächste, ach hier ist ein Rehbett. Aber wenn einem einfach klar wird, okay, von so und so vielen Malen draußen rumstromern und Spuren lesen, von 100 draußen Tagen hast du vielleicht so einen besonderen Moment zwei oder drei Mal. Denn außer du gehst natürlich gezielt in solche Gegenden, wo du weißt, da halten sie sich auf, was man bei einer streng geschützten Tierart und einer Tierart, die so kontroverse gesellschaftliche Rolle auch einnimmt, auf keinen Fall tun sollte, weil warum die Tiere aus ihren selbstgewählten Einständen und Ruheplätzen rausdrücken und rausscheuchen, was du definitiv tun wirst, wenn sie da drin liegen und du da reinkraxelst, und ungewiss, wo sie sich dann ihren Ruheplatz suchen, vielleicht viel zu nah dran an irgendwelchen Zivilisationen und das löst dann wieder Verunsicherung oder sogar Ängste aus oder führt zu Begegnungen, die eigentlich von den Tieren nicht gewollt gewesen waren und durch uns letztendlich ausgelöst wurden. Also ich hoffe, allen ist klar jetzt, ja, das ist was sehr Besonderes und was sehr Eindrückliches. Dann schlug das Wetter um und innerhalb von einer halben Stunde waren die ganzen Spuren fast komplett ausgelöscht. Hätten wir nicht gewusst, dass sie da waren, hätten wir sie nicht mehr erkannt, weil es kam ein dicker, fetter Regenschauer. Wir haben uns untergestellt und ich konnte einfach nicht lassen. Es ist dann so ein Moment, wenn dich so eine Spur packt, dann ist es wie, als ob diese Elektrizität durch den ganzen Körper fließt und man wie so voll on ist. Man ist angefeuert im wahrsten Sinne des Wortes. Und trotz des Regens habe ich dann geschaut, wo kamen die jetzt eigentlich her? Und habe eine Stelle gefunden, wo sie so eine Hecke durchquert haben auf den dahinterliegenden Acker. Und habe dort auch Fährten gefunden, die weiterführten, aber nicht genau die Stelle, wo sind sie rein in die Hecke und vor allem, wo kamen sie wieder raus. Ich habe die Fährte vorher verloren und dann so ein sogenanntes Zeichen abschneiden ist ein Tool oder eine Methodik, wo man quasi die Marschrichtung ungefähr im Kopf hat und dann einen Bogen, die umläuft an Plätzen, wo entweder Landschaftswechsel sind oder gute Substrate und dann einfach da quer zur Laufrichtung abläuft, um zu gucken, ah, wo treffe ich wieder auf die Fährte. Und es hat gut, ganz gut funktioniert und interessanterweise, die anderen Tracker haben Pause gemacht und sich vor dem Regen geschützt und genau an der Stelle, wo alle zusammengekauert in ihren dünnen Regenjacken schutzsuchend saßen und den Regen aushielten, führte die Wolfsspur rein und einen halben Meter, wo die wirklich mit ihren Knien auf dem Boden saßen, ist der Wolf vor ihnen durch die Hecke, halt ein paar Stunden versetzt, und dann siehe da, plötzlich sah man sie auf schwierigerem Substrat auf der anderen Seite dann auch deutlich rauskommen, in Richtung Liegeplätze führend. Und ich bin diesen beiden Tieren dann, die dann letztendlich nur noch als Kuller, als Abdrücke, als einfach kreisförmige Mulden im Acker zu sehen waren, neben den Furchen und den Spuren, die das Größere, der Pflug hinterlassen hat, teilweise auch schwer zu sehen, aber in einem klar erkennbaren, regelmäßigen Rhythmus. Nämlich immer zwei Kuller nebeneinander schräg versetzt, zwei Kuller nebeneinander schräg versetzt, zwei Kuller nebeneinander schräg versetzt. Das heißt, ein großer und dann schräg rechts davor in dem Fall ein kleinerer Kuller, größerer Abstand, großer Kuller, schräg rechts davor, kleinerer Kuller. Also ein gleichbleibendes, sich immer wiederholendes Muster, was dann eindeutig auf einen Trab oder einen Schritt hinweist. Und die Schrittlänge hat dann ziemlich deutlich gemacht, das ist ein Trab, ein typischer hundeartiger Trab. Wir nennen ihn schräger Trab oder so wird er genannt. Sidetrot auf Englisch. Wenn ihr Hunde beobachtet, seht ihr das oft. Die stellen die Hüfte ein bisschen zur einen Seite, entweder nach links oder nach rechts, um längere Schrittlängen zu erreichen, also schneller zu werden in einem Trab, das ja ein totaler Energiesparmodus ist, super Reisegeschwindigkeit. Und in diesem Modus, also in einem schnellen Trab, nicht in diesem speziellen, langsamen, ganz außergewöhnlichen, den wir das Wochenende vorher hatten, den ich im letzten Podcast beschrieben habe, sondern wirklich Reisegeschwindigkeit, schnell Strecke machen. Und diese beiden Wölfe, diese Spur führte direkt auf die Straße zu, die Lübnitz und Hagelberg verbindet, also die nächstgelegenen kleinen Dörfer hier. Und bis an die Straße ran konnte man die Trittsiegel-Tatsache noch wirklich dann deutlich sehen. Vor allem, wenn man so lange schon drauf war. Ich war jetzt dann schon 2,5 Kilometer ungefähr auf der Fährte. Und ab dem Beton war es dann unmöglich, da noch irgendetwas zu sehen, eher zu erahnen. Ah, in diese Richtung geht es. Und in der Ecke, wo wir auch schon seit 4 Jahren immer wieder unregelmäßig, manchmal ganz gehäuft und manchmal gar nichts, regelmäßig Trittsiegel sehen und viel Bewegung, auch Liegeplätze und Jagdzehen gefunden haben im diesjährigen Winter oder frühen Frühjahr. Und da auch viele Fragezeichen zu haben und das mit den Bewegungen an unserem Platz auch verknüpfen, verbinden miteinander. Ja, das war so ein schöner Moment einfach. Da muss der Spurenleser aufgeben, weil auf Beton bei einer alten Spur mit fetten Regen dann noch oben drüber. Also da verlassen einen einfach die physischen Kräfte und ich habe mich verabschiedet von der Spur, zurück zur Gruppe und uns dann weiter mit dem Thema beschäftigt und langsam auch auf dem Weg zurückgemacht. Ja, das war so eins dieser Highlights auf jeden Fall an diesem Wochenende, was für mich in enger Verknüpfung noch mit dem Wochenende zuvor bestand. Ja, dann hörte es nicht auf. Am 12., diese Liegeplätze haben wir am 11.9. gefunden. Es muss ein Samstag gewesen sein. Am nächsten Tag, am 12., nachdem der Kurs vorbei war, alle weg waren, habe ich auf dem Weg nach Lüblitz, da gibt es eine Stelle, wo ich regelmäßig halte, wenn ich meine Kinder zur Schule bringe und mal nach Fährten gucke, weil da offenes Substrat ist. Ich nenne es die grüne Schranke. Wieder Fährten von zwei Tieren. Größe war schwer zu sehen, weil schlechtes Substrat, aber frisch, definitiv frisch. Am 14.09., 2 Tage später, in Richtung Belzig, jetzt wirklich nah an Belzig dran, also so 1 Kilometer vor Belzig. Und da könnte man gleich wieder denken, sie gehen jetzt durch die Kreisstadt. Ähnlich wie man denken würde, oh, warum legen sich die Tiere mitten in die offene Fläche und verstecken sich nicht? Also ich lade euch herzlich ein, wenn ihr es noch nicht erlebt habt, kommt mal nach Brandenburg und geht mal nachts, also nachts, abends, nach 11 oder jetzt in dieser Jahreszeit nach 10 raus. Außer ein paar Autos auf der Straße siehst du kaum einen Menschen. Und wenn es dann noch später in der Nacht ist, also gegen ab 1, 2, 3, da ist wirklich gar nichts los. Außer natürlich die Hasen, die obligatorischen Hasen, die überall auf den Feldern sitzen. Und die Schweine und die Rehe. Das heißt, der Wolf fühlt sich da absolut ungestört und sicher, hat überhaupt keinen Grund, sich nicht auf offener Fläche wohlzufühlen und da einfach eine Runde abzuratzen. Selbst wenn diese Liegeplätze am Tag benutzt worden wären, war das so weit weg von der Straße und so gut einsichtig, dass der Wolf allemal jegliche Menschenbewegung um sich herum weit im Voraus mitbekommen hätte und genug Zeit gehabt hätte, dann sich zu überlegen, was tue ich? Gehe ich weg? Bleibe ich einfach liegen? Genug Reaktionszeit. Aber oft sind offene Plätze gar nicht so schlecht, weil man selber als sich ausruhendes Tier einen guten Überblick hat. Bei Rehen erlebe ich es auch. In bestimmten Situationen, dass lieber offene Plätze gewählt werden. Und manchmal sind es aber auch die ganz versteckten. Auch bei Wölfen habe ich schon sehr versteckte, kuschelige, heimliche Plätze gefunden. Jedenfalls waren diese Spuren vom 14.09. auch auf einem frisch umgepflügten Acker. An den Kleingartenanlagen, die einer müssen sagen, kleinen Kamerun dazu. Und diese beiden Tiere führten quer über den Acker, genau in Richtung Belzig. Und auf diese vorgelagerten, wie gesagt, Luftlinie Kilometer vor dem Ortseingangsschild, Kleingartenanlagen, da führten die beiden Fährten rein. Und zwar interessanterweise 2 Kilometer aus Wiesenburger Richtung kommend, also aus Westen kommend Richtung Osten. Und dann wieder 1,5 Kilometer zurück in die gleiche Richtung, haben einen Feldweg genau an der gleichen Stelle gequert, wo ihre Füße reinführten und wieder rausführten und waren da sehr nah an der Kleingartenanlage dran. Ja klar, da ist irgendwas Interessantes, ist garantiert immer zu holen. Und wenn nicht kostenlos rumliegende Nahrung, was nicht gut wäre, dann auf jeden Fall eine hohe Mäusedichte, die auch nicht verschmäht werden als kleiner Snack so zwischendurch. Bei den beiden nah an der Straße ist dann immer wieder so ein bisschen peinlich, wenn man da auf dem Acker rummacht und einen Zollstock misst und so. Bei denen war es ganz eindeutig und ganz klar, weil die nebeneinander gelaufen sind, zwei unterschiedlich große Tiere. Ein deutlich größeres, wieder mein alter Rüde, würde ich mal sagen, so ins Blaue rein. Und ein von den Trittsiegeln her deutlich kleineres Tier, wo sich dann in mir weiter immer mehr verdichtet hat, die Erkenntnis, dass es nicht ein Jungtier ist, sondern höchstwahrscheinlich eine Fehl, ein weibliches Tier. Ohne das, wie gesagt, mit klaren Beweisen zu untermauern zu können. Jedenfalls, mir ging ja auch die Zeit aus. Ich habe da noch einen Schüler von mir dahin geschickt, der hat die Spur auch nochmal abgelaufen, der sich mit dem Thema Wolf intensiver auseinandersetzen will. Entschuldigung. Und Hat auch noch profitiert von dieser sehr frischen Spur. Es war eine tolle Fährte. Ich habe sehr viele Maße dort genommen. Und zwei Tage später wieder, am 16., gab es jetzt wieder eine Bewegung ganz nah an unserem Platz. Und zwar kam der direkt von unserem Gelände, aus von der Drosselhecke, also ist genau über unser Grundstück rübergelaufen, während wieder eine Schulklasse da war, die fertig vom Tag nachts nichts Besseres zu tun hat, als einfach tiefenfest zu schlafen und sich zu erholen. Und der Wolf hat da kein Interesse an irgendwelchen Kindern, sondern sieht, alle chillen. Zeit für mich, jetzt die Abkürzung über den Platz zu nehmen, anstatt hier einen großen Bogen schlagen zu müssen. Und der kam durch die Hecke auf den Acker und ist dann entlang der Waldkante, aber wirklich so, der hat sich nicht weiter als einen Meter von der direkten Feldkante auf den Acker rausbewegt und ist die ganze Zeit in der gleichen Geschwindigkeit. Geschnürter oder schräger Trab, also eine joggende Fortbewegung, ist er durchgezogen, ohne einen Stopp, ohne ein Liegen, ohne ein Hin- und Hergucken. Also der wollte die Strecke machen, der wollte nach Hause oder der wollte loslegen, eins von beiden. Und man konnte ihn sehr schön immer wieder ganz deutlich sehen und dann war er plötzlich wieder komplett weg. Ja, die klassischen Flugwölfe, nein, das hat natürlich mit dem Substrat zu tun und mit den Lichteinflüssen oder Lichteinfallswinkeln war teilweise sehr schwer zu verfolgen. Aber über lang, langen Zeitraum und eindeutig dieses große Tier wieder, Unterschied zwischen Vorder- und Hinterfuß, war sehr markant, nämlich nicht so deutlich zu sehen auf den ersten Blick. Also er war zu sehen, der Vorderfuß deutlich größer als der Hinterfuß, aber bei so einem jüngeren Tier sieht er überproportional groß aus, der Vorderfuß, wenn man ihn im Verhältnis zum Hinterfuß betrachtet. Und das war da, der Hinterfuß war riesig, sagen wir es einfach so. Der Hinterfuß war richtig groß. So, und am 24., also das sind jetzt schon 6 Tage später, habe ich nochmal an der Stelle, wo ich die Fährte im Regen nur noch als Kuller erkennbare, am Betonstraße aufhörenden beiden Tiere, jetzt über eine Woche vorher, gelesen habe, genau an der gleichen Stelle, genau auf dem gleichen Acker, genau mit dem gleichen Muster, gleiche Gangart, gleiche Tiergröße, sehr wahrscheinlich nochmal gesehen, zwei Tiere, wieder groß und klein zusammen. Und dann nochmal 5 Tage später auf einem Acker entdeckt. Das war eine ganz schöne Szene. Ich hatte mir endlich einen Nachmittag und Vormittag freigeschaufelt, um mal nur mit meiner Frau alleine schön im Wald spazieren zu gehen und zu quatschen, ein paar Pilze zu suchen. Und ja, ganz unabsichtlich, jetzt wirklich ernst gemeint, unabsichtlich haben wir den Acker gestreift und siehe da, genau da, frische, wunderschöne Wolfsspur. Und ihr müsst wissen, davor habe ich ja nicht in so einer Regelmäßigkeit. Ich war ja sehr verwöhnt mit frischen Spuren. Bei mir direkt am Platz habe ich nicht mehr mit so einer Regelmäßigkeit frische Spuren gesehen. Das heißt, ich war schon angefixt. Hab's mir null anmerken lassen und hab dann ganz entspannt gefragt, wollen wir jetzt, wenn du willst, können wir dem jetzt auch noch ein Stück nachlaufen. Wir hätten jetzt eine halbe Stunde, bevor wir die Kinder vom Kindergarten abholen müssen. Aber wir können da auch gerne weiter im Wald gehen, oder? Also wir sind bestimmt im Wald, oder? Ja, im Wald, okay. Ja, und ich habe dann getan, als ob es mich total kalt lässt, konnte ich die Spur da liegen lassen und wir sind dann noch schön weiterspaziert. Aber an der Nacht, abends, hat es mich gepackt, also mich hat die Spur einfach nicht losgelassen. Ich wollte wissen, wo läuft dieses Tier hin? Passt es zu den Liegeplätzen, zur Bewegung, die wir hier an unserem Platz in die regelmäßigen Mustern wiederkehrend immer wieder feststellen können? Und bin dann ich habe so einen Akku-Halogenstrahler mit 2000 Lumen. Der hält zwar bloß 3 Stunden, aber er macht fett Licht. Und mit dem bin ich dahin, habe die Spur aufgenommen und wieder dieser riesen Unterschied zwischen Vorder- und Hinterfuß, also nicht innerhalb von der Größe, sondern Unterschied zu anderen Wolfsspuren, sehr ähnlich groß, so spezielle Formen auch des Hinterfußes. Wieder wahrscheinlich dieses eine Individuum und bin dem gefolgt. Der Wind wurde zwar immer kälter, aber ich bin gelaufen, gelaufen, gelaufen und siehe da, keine 100 Meter von diesen beiden Liegeplätzen, die wir da auf freier Fläche gefunden haben, rausgekommen. Also in meiner Interpretation auf jeden Fall ein Teil dieser Gesamtbewegung, die wir dort gefunden haben. Und diese Nacht, da war ich dann 2 Stunden bis um 1 irgendwie nachts auf dem Acker unterwegs. Danach musste ich meinen geliebten Fleming verlassen, um zu meinem Freund Wieland nach Meckpomm oder Nord-Nord-Nord-Brandenburg zu fahren, nach Miro, für ein Wildniswochenende dort und dachte, ach schade, jetzt kriege ich nicht mehr mit, was aktuell passiert. Und das ist auch der letzte Punkt in der Chronologie für diesen Teil der Geschichte auf jeden Fall. Wir laufen morgens, so ein kleines Ritual von uns ist, wenn wir es schaffen, vor dem Seminarbeginn noch zu einem der schönsten Seen dort in der Nähe zu gehen, der Wummsee. Und dann springen wir morgens in den See, egal zu welcher Jahreszeit, und laufen dann zügig zurück für einen tollen Seminartag. Und wir laufen durch den Wald quatschend und hören so ein komisches Geräusch und halten inne. Laufen wieder ein Stück weiter und hören wieder ein Geräusch und haben es natürlich auf dem Stück dazwischen unterhalten. War das jetzt ein Wolf? War das ein Hund? War das ein Jaulen? War das ein Japsen? Das war so ein klassisches langgezogenes Wolfsgeheul, aber es klang sehr ähnlich zu dem, was ich hier in der Region schon oft gehört habe, wenn so innerartliche Kommunikation stattfindet. Vor allem auch beim zweiten Mal. Wir haben auf die Karte geguckt, da waren keine Häuser und es ist nicht auszuschließen, dass es ein Hund war. Hunde können sehr wölfisch klingen, Wölfe können nicht hundisch klingen. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, denn es gibt auch dort natürlich ein Rudel in der rudeldichtesten Bundesland Brandenburg. Nicht unwahrscheinlich, dass man überall auf Wölfe stößt. Meine Vermutung ist, dass das ein Wolfshöller war. Einige andere Teilnehmer, die auch im Wald waren, haben es auch gehört, konnten es schwer einordnen, weil es wirklich interessant klang. Ja, es klang ganz besonders. Und vor allem am helllichten Tag, es war ein besonderer Moment, hat mich noch lange beschäftigt, diese Frage, und es war so das, für mich war es so der Endpunkt, wie der Punkt nach einem langen Satz zu dieser ganzen Wolfsgeschichte, denn seitdem habe ich keine frischen Fährten mehr gefunden. Einerseits, weil ich busy war, aber andererseits auch, weil bei den wenigen Gängen, die wir gemacht haben, auch teilweise wirklich systematisch die ganzen Wälder hier auch drumherum abgelaufen, wo wir sonst immer frische Fährten gefunden haben, nichts eindeutig Frisches mehr drin lag. Und fand ich jetzt so ein schönes Bild. Ja, es fing an mit dem Ruf der Krähe und es endete dann 6 Wochen später mit einem vermeintlichen Wolfsheuler am frühen Morgen. Und damit schließe ich dieses Kapitel erstmal mit vielen neugierigen Fragen und mit so einem tiefen Gefühl. Ich finde Verbindung fast jetzt in dem Kontext ein bisschen zu steil oder zu oft benutztes Wort. Aber ich benenne es mal nicht konkreter, sondern sage nur, da ist irgendetwas passiert zwischen mir und dem Tier auf jeden Fall. Ich weiß nicht auch, ob das für in umgekehrter Richtung auch gilt. Aber irgendwie, ich würde diesem Tier wirklich tatsächlich gerne mal begegnen oder einen Beleg dafür haben, ob meine Vermutungen völlig in die falsche Richtung gehen oder ob da was dran ist. Also da zieht mich was ganz Besonderes, so was Magisches, Elektrisierendes. Und wenn es ein neues Rudel ist, werden mich wahrscheinlich diese Individuen noch mehr beschäftigen und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. So. Luft holen, jetzt gucken wir mal kurz auf die Uhr, verlieren wir mal den Überblick, wie viel Zeit, aber jetzt eine halbe Stunde, ja. Wo stehen wir gerade, wenn wir, wie es sich ja eigentlich klassischerweise für einen Vogelpodcast gehört, auf die Vogelwelt schauen? Wir sind voll im Herbstgeschehen drin. Und was heißt im Herbstgeschehen, also nach dieser sommerlichen Stille, die wir ja auch besprochen haben in einem Podcast, beginnt plötzlich eine sehr rege Aktivität wieder. Wir hören Vögel singen. Einerseits, dass die Jungvögel, die jungen Männchen lernen können, üben können, weil der arttypische Gesang nicht nur rudimentär genetisch veranlagt ist, aber erlernt werden muss. Sprich im Umkehrschluss, eine junge Mönchsgrasmücke, die mit dem Nachtigallpapa groß wird, wird Mönchsgrasmücken-Elemente einstreuen, aber die wird nachtigallerisch singen und umgekehrt genauso, je nachdem, wozu ihre Stimmbänder und ihre, wie auch immer, dieses spezielle Organ, was noch zum Singen benutzt wird, die können ja 2 Töne gleichzeitig produzieren, wie das im Fachbegriff da, wie der Fachbegriff jetzt ist, aber wie die ausgebildet sind oder zu was die in der Lage sind. Jetzt ein Kolkrabe kann nicht so singen wie eine Mönchsgrasmücke, glaube ich jetzt nicht, aber wer weiß, die sind ja immer wieder für Überraschung gut. Und so hören wir plötzlich sehr viele Gesänge. Andererseits auch, weil jetzt diese anstrengende Zeit der Brut, des Bruterfolgs oder Misserfolgs, der Regeneration, also auch des Federkleids und der Erschöpfung, nun plötzlich eine Zeit der Fülle anbricht. Alle Früchte sind reif, die Sträucher hängen voll, Insekten sind zuhauf da und es wird sich vollgepumpt, ja, das Fett wird angefressen für entweder den Vogelzug oder den bevorstehenden Winter und überschüssige Energie kann man wunderbar mit Singen verbraten. Und daher hören wir schöne Gesänge und einige Leute von euch, die jetzt wahrscheinlich schon länger dabei sind, denen wird es nicht entgangen sein, dass an sonnigen Tagen vor allem dann vermehrt, also Sonnenlicht regt das, die Gesangsaktivität nochmal besonders an. Hausrotschwanz war sehr, sehr viel zu hören. Die Kohlmeisen waren aktiv und auch die Blaumeisen. Vor allem aber dann eher so mit Rufen. Hier und da vereinzelt tagsüber, manchmal auch abends, also unregelmäßig und auch in unregelmäßigen Längen der Gesangsphase Rotkehlchen. Auch auf ähnliche Art und Weise vereinzelt eingestreut Zaunkönig. Finken jetzt klassisch nicht, obwohl bei Wieland stimmt gar nicht. Bei Wieland habe ich einen Bluthänfling gehört, der auch voll in seinen Gesang abgedriftet ist. Kleinspechte waren hochgradig aktiv, also so viele verschiedene Männchen um unseren Platz rum, und das habe ich von anderen Ecken auch gehört, also eine richtige Kleinspechtwelle, zumindest in Brandenburg, ist über die Landschaft gegangen. Dann gleichzeitig Eichelheer, sehr emsig am Eicheln sammeln, mit vollem Kropf, weg von der Eiche, mit leerem hin zur Eiche. Zilpzalp war wieder zu hören, genießt ihn nochmal, falls er euch nochmal ins Ohr trällern sollte, denn bald ist er weg und dann gibt es die lange Zilpzeitpause bis ins Frühjahr 2022 rein. Und ein Sommergoldhähnchen habe ich auch mal gehört, das war ein schöner Moment, weil das Sommergoldhähnchen so zart singt. Flugrufe sind en masse zu hören von ziehenden Vögeln, die sich in kleinen Trupps oder manchmal auch artgemischten Trupps zusammenschließen. Wir hatten gestern da so ein Gespräch drüber, Roxy und ich, über Saatkrähenkolonien, die jetzt vom Norden wiederum runterkommen zu uns, um hier zu überwintern, Berlin unsicher zu machen, die Müllhalden abzuräumen, die großen Metropolen, Touri-Plätze, die Mülleimer abzugrasen, und in jedem Saatkrähen-Schwarm, der zieht, findest du immer wieder ein paar Dohlen mit drin. In Meisentrupps ist nie nur eine Art vertreten, da sind oft viele verschiedene auch wobei dann in der Sommerzeit, ja, wenn du Trupps hast, sind es oft die Schwanzmeisen. Und bei den Schwanzmeisen hast du dann nur diese Schwanzmeisen unterwegs, aber in dieser Jahreszeit oft gemischt. Blaumeise mit Tannenmeise, mit Schwanzmeise, Sumpfgraumeisen und so weiter. Verschiedenste Arten. Kleiber ist voll in die Aktivität reingegangen, aber wir wollen bei den Trupps bleiben. Lerchentrupps auch gemischt, Feldlerche und Heidelerche. Zum ersten Mal den Flugruf so, dank der interessierten Fragen und nicht nachlassenden Fragen, immer wieder zum gleichen Ruf von Teilnehmern, die aber selber zu faul waren, ins App zu hören oder ins Buch zu gucken und es dann mir überlassen haben. Nein, meine Neugier war hoch. Ich musste unbedingt rauskriegen, welche Lerche ist es jetzt, weil ich war mir unsicher. Und es war Tatsache Heidelerche, weil mir vorher hatte den Ruf nicht so auf dem Schirm. Also viele, viele Flugrufe, und da kommen die Finken wieder ins Spiel. Das hatten wir bei den Wintervögeln, die sehr flugrufaktiv sind. Sehr, sehr viele Finkentrupps. Zeisige sind jetzt schon in großen Trupps unterwegs und zu hören mit ihrem rauen, gequetschten Ruf. Das sind alles tolle akustische Signale, die diese besondere Zeit des Übergangs einleiten. Die, wenn wir uns die Bäume anschauen, sehr deutlich spürbar ist. Wie Blätter fallen, wie Blätter sich verfärben, der Ahorn, der sich in all seiner Farbenpracht jetzt zeigt. Der Sturm, der jetzt die letzten losen Blätter nochmal runterreißt, die Früchte, die dann zutage kommen, die rot, knallroten Hagebutten, die als gutes Winterreservoir noch dranbleiben, die Schlehen und viele andere Sachen auch. So, und eine letzte Aktivität ist mir noch wichtig, weil das auch von vielen Leuten kam, vielleicht ist euch das auch aufgefallen oder ihr habt es anders erlebt, war der Kauz. Der Waldkauz war extrem aktiv an unserem Platz, nicht nur unserer eines Brutpaar, sondern auch umliegend hat man mitbekommen, wir haben also mindestens mal drei entweder miteinander konkurrierende oder neue festlegende Männchenpaare, weil die bleiben lebenslang zusammen, die Käuze. Wir haben eine hohe Waldkauzdichte, will ich damit sagen, und die haben sich gegenseitig gebettelt, sage ich euch. Dann mitten am Tag fängt die Grasmücke an, frei zu drehen, oder der Zaunkönig, und du wunderst dich, was geht ab, und dann hörst du mitten am Tag den Waldkauz und immer wieder die erstaunten Rufe, Fragen der Teilnehmer, ist man dann andere Leute, gleiche Frage, singt der Waldkauz auch am Tag? Ja, was hast du gerade gehört? Ja, den Waldkauz. Ja, der Waldkauz singt auch am Tag. Ja, weil so gut ist der Eichelherr bei uns nicht, den so zu imitieren, dass er so langgezogene Rufketten da wirklich nachmachen könnte, obwohl er manchmal, bin schon ein paar Mal auf jeden Eichelherr drauf reingefallen, der ist nicht schlecht bei uns im Imitieren. Also, Kauzaktivität voll hoch, Kleiber, überhaupt die ganzen Spechte, Finken in Trupps, Meisen in Trupps, also diese Ehen bei den ganz kleinen Singvögeln lösen sich auf und man ist in Verbänden unterwegs, die natürlich für mehr Sicherheit sorgen. Viele Augen sehen mehr und gleichzeitig sehen mehr, was Gefahren angeht und sehen auch mehr, wo eventuelle Nahrungsquellen sind. Und zusammen in der Gruppe ist man stark. Vor allem auch, wenn Sperber oder Habicht oder in der Luft der Falke, wenn die kommen. Viele Bewegungsmuster machen denn den Jäger oft, verwirren ihn eher, als dass der einen höheren Jagderfolg dann hätte und machen es ihm schwer. Also da, wo der Schwarm der Tauben oder der Stare in der Stadt am dichtesten ist, wenn sie sehr hektisch rumfliegen, da guckt genau hin, meist ist dort mittendrin der Jäger, entweder der Habicht oder der Wanderfalke zu entdecken. Und also jetzt schauen wir mal auf das größere Bild. Ach, eine in Trupps sich zusammenschließende Vogelart darf nicht unbenannt bleiben, weil sie so typisch ist für unseren Platz und immer wieder im Podcast auch so eine Protagonistenrolle bekommt. Das ist die Goldammer. Früher dachte ich immer, dass die Goldammer ein Zugvogel ist, aber die Beobachtung der letzten Jahre und dann auch eine Recherche in Literatur sagt genau das Gegenteil. Das sind bei uns sind Teilzieher, also ein paar von denen ziehen ein bisschen in den Süden runter, gar nicht so weit, Frankreich, Nordafrika maximal. Und ein paar nördlichere brütende Goldammern kommen zu uns, so vermischt sich das alles ein bisschen, aber du hast das Goldammern auf jeden Fall das ganze Jahr über da. Und die sitzen oft gerne auf dem Feld, auch mitten auf der Nacht, mitten in der Nacht, mitten auf freiem Acker, fliegt plötzlich vorher eine gedachte Maus mit der Nahbildkamera, verwandelt sich in Vogel und es sind oft die Goldammern, die da mitten am Tag auf dem Boden auch ruhen. Und kannst du ganz gut erkennen, weil sie sind ja unscheinbar und manchmal auch leicht mit Sperling zu verwechseln, die haben die äußeren beiden Schwanzfedern, also die S6 links, S6 rechts, hat eine weiß, die ist fast weiß, also die hat so einen weißen Keil und die Außenfahne ist komplett weiß und wenn es so weiß aufblitzt und es ist entweder Buchfink, Kohlmeise oder Ammer und dann gehst du nach Habitat oder nach wie viele sind es oder wie groß ist der Vogel, Flugbild und so weiter, und dann kommst du ziemlich schnell drauf. Und wenn du so einen unscheinbaren, sperlingsähnlichen Vogel auf offener Fläche mehrere, also 10, 12, 13, 14, 15, manchmal 20 auffliegen siehst vor dir, also ein Vogel, der dich auch nah ranlässt, weil er aus seiner Tarnung hofft, und da hinten blitzt so was Weißes beim aufgefächerten Schwanz auf, dann sind es höchstwahrscheinlich Goldammern oder eine andere Ammerart. Also die wollen nicht unerwähnt bleiben, unsere lieben Goldammern. Was passiert da? Diese Vögel verändern ihr Verhalten jetzt komplett. Ja, von diesem Fokus auf Arterhaltung, sprich auf jungen Vogelaufzucht, Regenerationsphase, eigene Erneuerung der eigenen Federn und des eigenen gesundheitlichen Wohlbefindens, um sich vorzubereiten für den Winter. Also diese Wintervorbereitungszeit, die ist gerade Tagesprogramm und das aber gleichzeitig in einer Zeit der Fülle und der Vielfalt. Das heißt, es ist nichts Anstrengendes, sich auf den Winter vorzubereiten. Es ist leicht. Es ist eigentlich so viel da, dass man das gar nicht alles verarbeitet kriegt. Ja, habt ihr vielleicht dieses Jahr auch mit Mirabellen oder mit Zucchinis erlebt. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist viel Lebensfreude. Es ist auch so eine Dankbarkeit für die vergangene Saison. In dieser Fülle, vor der irgendwann, kommt sie mit Gewissheit für die Vögel, die hier bleiben, harten Zeit des Winters, wo es wieder viel um Verzicht und um letztendlich teilweise ja einen tagtäglich neu beginnenden Überlebenskampf geht. Eine Zeit der völligen Freiheit, fast noch entspannter als im frühen Frühjahr, weil dort müssen Paare gebildet werden, Reviere verteidigt und so weiter. Ich würde fast mal jetzt so steil behaupten, dass das für die meisten Singvögel die gechillteste, freudvollste, dankbarste Partyzeit des Jahreszyklus ist. Und was gehört mit zu diesem Thema, ja, zu diesem Thema Feiern, zu diesem Thema Dankbarkeit, zu diesem Thema Fülle? Es ist alles da, was ich brauche zum Leben und reichhaltig. Ich bin wohlgenährt und hab Arbeit hinter mir, ja, also Kinder aufziehen ist Arbeit. Mal kurz zu meinem Sohn rüber gucken, der sitzt nämlich hier. Er nickt wissend, ja, er sagt, ja, das kann ich mir durchaus, das kann ich unterstreichen. Dieses Feiern, dieses Wertschätzen ist eng verbunden auch mit dem Teilen seiner eigenen Geschichte, ja, wie war denn meine Saison, wie war denn mein Jahr? Und gleichzeitig kommt dann natürlich einher durchs Teilen, durchs Mitteilen, durchs Erzählen, ein Reflektieren, ein Nachdenken oder bestimmte Einsichten und Erkenntnisse oder auch Zusammenhänge, die plötzlich sich herauskristallisieren, deutlich werden durch diese Rückschau. Und so während des Glück in der Wildnisschule auch in diesem Zyklus arbeiten oder leben zu dürfen, mit jeder Saison immer mehr. Sowas wie so einen natürlichen Jahreskreislauf auch in unsere Leben mit zu integrieren. Auch wenn wir moderne, zivilisierte Menschen sind und mit zur privilegiertesten Menschengruppe dieses Erdballs gehören. Aber es ist eine tolle Sache, im Winter lange schlafen zu können, nicht so viel arbeiten zu müssen, viel mit Aufräumen, Neusortieren, Vorbereiten. Und auch Kraft und Energie tanken für das kommende Jahr und vorher die Phase des Zurückschauens. Hey, wie war es denn? Gibt es noch offene Fäden? Was waren denn jetzt so herausstechende Momente in diesem Jahr? Und für mich beginnt diese Phase jetzt und gipfelt dann meist in einer schriftlichen Fixierung. Also ich schreibe einmal im Jahr so einen Rückschau-Newsletter. Seit ein paar Jahren mache ich das ganz intensiv, wo ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehe für die Öffentlichkeit, das mache ich für mich privat, aber dann so ein, ja, so eine Zusammenfassung dessen, was war hier bei uns eigentlich los und was war bei mir los, in einem Newsletter auch verfasse und dann als Jahresabschlussbrief rumschicke. Und dieser Prozess, der zieht sich über einen längeren Zeitraum. Also ich höre von manchen Leuten, die nehmen sich dann 3 Tage und machen dann ein ganz intensives Ding geballt. Daraus, bei mir zieht sich das über Wochen, es gibt immer diese Phasen und Momente. Und besonders jetzt gerade, es ist mir gestern so klar geworden, als ich dachte, ich muss mal wieder einen Podcast machen. Und dann kam die Erkenntnis, ich muss aber erstmal die Wolfsgeschichte zu Ende erzählen, weil das gerade in mir eigentlich am präsentesten ist. So Fragen, beruhend auf Erlebnisse in diesem Jahr, diese Saison und auch die letzte betreffen, weil es ja 2 ganz außergewöhnliche Jahre sind, also einzigartige Jahre durch diese Corona-Pandemie, durch dieses Thema, was uns ja alle nicht mehr in Panik und Not und Unsicherheit und alles neu und oh Gott, was geht hier ab, hält, sondern jetzt entwickelt sich ja fast sowas wie so eine Routine und neue Gewohnheiten entstehen, dass es plötzlich ungewohnt ist, Leuten ohne Maske zu begegnen, als Leuten mit Maske und so weiter. Also da passieren ja ganz interessante Sachen und das gipfelte in diesem Jahr, ist ja leider mein Herbstfest ausgefallen, aufgrund dessen, dass ich nicht Kapazitäten hatte, 2 große Events im Jahr zu stemmen, weil wir seit vielen Jahren geplant, dieses Format eine Woche lang wilde Weise, eine Kooperation von verschiedenen Wildnisschulen miteinander, diesmal dieses Jahr 2021 endlich in die Tat umsetzen durften mit einer großen Gruppe. Da ist es mir nochmal so richtig klar geworden, wo stehe ich eigentlich gerade jetzt mit der Wildnisschule und nicht nur ich, sondern auch befreundete Wildnisschulen, die einen mehr, die anderen weniger. So, es ist so nach 15 Jahren wildnispädagogischer Arbeit oder Naturmentorarbeit unterwegs sein als Spurenleser und Phologe inzwischen ja schon. Also tolle und viele Titel, die alle leider noch nicht staatlich anerkannt sind. Wo stehe ich gerade? Ja, gehe jetzt so langsam Mitte 40 auf die 50 zu. Also da hat sich einiges verändert. So diese Erkenntnis ist entstanden in mir und in der Szene einerseits, aber auch hier am Platz öffnen sich neue Türen, werden neue Wege begangen oder sich auch von alten komplett verabschiedet. Und darüber würde ich gerne mehr teilen und vielleicht sogar auch in einen Austausch gehen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich es nicht am Überlegen, sondern ich bin noch am, doch, ich bin am Überlegen, welche Strategie die beste ist, um meine Frau mit ins Boot zu holen, um mal mit ihren Podcast gemeinsam zu gestalten, da wir viel über diese Themen reden und sie, finde ich, ganz grandiose Gedanken auch immer wieder hat, zu den Fragen, die uns hier am Platz bewegen. Und vielleicht passiert sowas im Dialog, aber mein Wunsch ist, euch daran teilhaben zu lassen, um mal so ein paar Sachen auszusprechen, weil mich jetzt lange davor gescheut. Der Spurenleser wartet ja oft mit Interpretation manchmal sehr lange und sammelt und sammelt und sammelt. Er nimmt wahr und nimmt wahr und nimmt wahr. Gerade so ein Ungeduldstyp wie ich muss sich da immer wieder sehr stark daran erinnern. Aber für mich ist die Frucht reif, mal Stellung zu beziehen zu der ganzen Situation, in der wir uns gerade befinden. Ich habe mich da immer sehr rausgehalten, habe das andere machen lassen, meine Eltern oder meine Ältesten oder mich bei anderen Leuten bedient, die Stellung bezogen haben. Und mal raus aus dieser die Wildnisschule, sondern Paul, der einer der tragenden, treibenden Kräfte in dieser Wildnisschule Hoher Fleming ist, der hebt mal die Stimme und sagt mal, wo stehe ich denn gerade? Wie sehe ich gerade die derzeitige Situation in Bezug auf unsere Arbeit und auf die Leute, die hierher kommen und auf unsere Vision auch, wenn wir auf die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre gucken, in denen ich auf jeden Fall noch sehr aktiv mitwirken, mitgestalten will an den Geschehnissen, die uns alle als Zweibeiner auf diesem Planeten beschäftigen. Das sollte der Cliffhanger gewesen sein. Da können wir, da möchte ich gerne beim nächsten Podcast, der garantiert nicht so lange auf sich warten lassen wird, anknüpfen und freue mich dann über einen Dialog, der daraus entstehen darf, mit in Form von Fragen von euch oder Geschichten und Bewegung, Dynamik in diese ganze Geschichte zu bringen. Ja, so würde ich es für heute stehen lassen und danke euren wachsamen Ohren und eurer Treue. Die Menschen, die schon so lange dabei sind, fühlt sich immer, wenn ich euch dann begegne und frage, bist du noch dabei? Ja, bin noch dabei. Mir fehlt gerade die letzte Folge. Fühle mich immer sehr verbunden, wenn ich dann wieder einen neuen Podcast aufnehme, kommt das ein oder andere Gesicht, poppt dann immer wieder so hoch. Und noch einen großen Dank an meinen Sohn, der hier so still und geduldig die ganze Zeit ausharren musste und das Gelaber von seinem Vater ertragen musste. Gehabt euch wohl, genießt die Vögel mit all ihrer Lebensenergie da draußen und auch alle Spuren und Zeichen, die nicht nur die Vögel, sondern alle Wesen in Feld und Flur für uns da draußen hinterlassen. Bis bald, euer Fologe Paul. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Fologe Paul.